ARD.
Kunstverbrechen. Der Fälscher mit den Händen von Picasso ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 3. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, fangt gern damit an. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD-Audiothek.
Im Frühsommer 1989 haben zwei Männer eine ausgeklügelte Museumstour durch Deutschland zusammengestellt. Erst in die Hamburger Kunsthalle, dann nach Berlin, ins Kupferstichkabinett und ins Brücke-Museum im Grunewald. Sie wollen auch unbedingt ins Nolde-Museum nach Seebühl und nach Köln ins Wallraf-Richarts-Museum.
Einer der Männer trägt eine Perücke mit schulterlangen schwarzen Haaren, einen Oberlippenbart und eine eckige Hornbrille. Die Augenbrauen sind hochgezwirbelt. Seinen Hut mit der großen Krempe nimmt er im Museum nicht ab. Der Mann ist Kunstprofessor Boris Slowitsch aus Bulgarien.
Allerdings hat ihn erst vor einer halben Stunde eine Maskenbildnerin zu Boris Slowitsch gemacht. Hinter der Maskerade steckt Edgar Mugala. Der Mann, der ihn begleitet, ist ein Journalist. Er hofft, dass er gute Fotos machen kann. Er hat der Zeitschrift Quick eine Story verkauft. Und dazu muss Mugala den schlecht deutsch sprechenden Experten mimen.
Hab ich gemacht, immer geguckt und gesehen, immer falsch, ne?
Die Verkleidung ist Teil der Story. Mugala sei nämlich in deutschen Museen und Galerien bekannt wie ein bunter Hund. Die würden zittern, wenn er sich nur nähere. Also sucht er inkognito nach seinen, in Anführungszeichen, Kindern. Seinen Fälschungen. Wichtig sind die schnellen Fotos in den Museen, damit die Story auch glaubhaft ist.
10 Seiten in der illustrierten Quick werden es schließlich. Angekündigt als Kunstkrimi aus deutschen Museen. Mugala gibt sich als Fälscher und Kunstexperte und spürt in jedem Museum angeblich mindestens eine Fälschung auf.
Zum Beispiel das Bild Schiff im Dock von Emil Nolde. 560.000 D-Mark soll es damals wert sein. Gerade ist es der Hamburger Kunsthalle geschenkt worden. Mugala sagt aber in dem Quick-Artikel von 1989, die Farben seien viel zu frisch, die Signatur sei falsch. Nach der Veröffentlichung meldet sich ein Nolde-Experte und der rastet gelinde gesagt aus. Edgar Mugala, der sei ein grässlicher, geschwätziger Mensch. Seine Behauptung sei grotesk und lächerlich. Hamburg solle sich das Schiff im Dock nicht madig machen lassen.
Aber Mugala bleibt bei seiner Aussage. Bei seinem Streifzug durch deutsche Museen wären ihm unzählige Fälschungen aufgefallen. Und das schockierende Ergebnis sei:
Wenn man das wirklich alles auseinander nimmt, dann können sie die Hälfte wegschmeißen.
Das ist Kunstverbrechen. Der Fälscher mit den Händen von Picasso. Teil 3. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Liebe Kunstverbrechen-Community, direkt mal am Anfang dieser Folge der Hinweis, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn wir haben nicht nur eine, sondern wir haben direkt 2 tolle Überraschungen für euch.
Cliffhanger kann der Steenbuck.
Ja du, den Cliffhanger im Intro in Sachen Fälschungen im Museum fand ich jetzt aber auch nicht schlecht, Kollegin Lötsch.
Tja, wie ist das in unseren Museen? Sind die Hälfte der ausgestellten Kunstwerke Fälschungen?
Wir können so viel verraten und das finde ich schon echt stark. Wegen unserer Recherchen und deiner Anfrage bei einem Museum in Berlin wurde da nochmal sehr gründlich in die Sammlung geschaut. Und zack, da wurden 3 Mugala-Fälschungen gefunden.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tom, wenn wir so in der heißen Phase der Podcast-Produktion sind, dann meide ich Museen, weil ich wittere überall Kunstverbrechen, also vor allem Fälschungen.
Ja gut, also ich muss wegen der Reportagen natürlich dann noch ein bisschen häufiger ins Museum als eh schon. Und fairerweise während der Produktionsphase gehe ich schon auch gerne mal an 1, 2 von den Häusern, einfach um so ein bisschen im Vibe drin zu bleiben. Mhm. Ich verstehe aber, was du meinst und es ist ja eigentlich total furchtbar, dass man da anfängt, so ein bisschen das Vertrauen zu verlieren, du ja auch.
Ja.
Und das verliert man natürlich besonders schnell, wenn so jemand wie Mugala in die Welt rausposaunt, 60-70% aller Druckgrafiken und jedes dritte Ölgemälde in den Ausstellungen sei nicht echt.
Ich habe das mal einen echten Kunstprofessor gefragt.
Und ich hoffe, jetzt keinen Verkleideten aus Bulgarien.
Nein, es ist wirklich ein Experte für Fälschungen von der Uni Heidelberg. Der sagt, heute so einen generellen Prozentsatz zu nennen, wäre absolut unseriös. Es ist davon abhängig, was es für ein Museum ist. Also wenn da im Museum die Privatsammlung nur eines Sammlers gezeigt würde, da könnten schon ordentlich Fälschungen lauern. Er hat da allerdings vor allem Beispiele aus dem Ausland genannt. Und in Bezug auf Deutschland sagt er, Druckgrafik sei wahnsinnig anfällig für Fälschungen. Zum Beispiel beim Künstler Salvador Dalí. Da kann wirklich 60% gefälscht sein.
Krass. Lass uns mal einen Bogen um Dalí machen, von dem bin ich eh nicht so ein Riesenfan, sondern du nimmst uns jetzt mal mit auf die Jagd nach den Mugala-Fälschungen in ein paar Museen.
Naja, ich habe ja für diese Geschichte versucht, mit Museen in ganz Deutschland Kontakt aufzunehmen, um über etwaige Mugala-Fälschungen in der Ausstellung oder eben in der Sammlung zu sprechen. War erstmal gar nicht so easy.
Wo ging es denn los?
Ja, gleich um die Ecke gewissermaßen in Hamburg. Und ihr kennt das, wenn wir starten mit einer Kunstverbrechen-Reportage, dann schalten wir das Mikrofon schon mal an, wenn wir in das Museum reinspazieren und ihr hört dann die entsprechende Atmosphäre. Habe ich diesmal gelassen, es war nämlich ein Hintergrundgespräch hier in der Kunsthalle in Hamburg, also ein Gespräch, das nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, sondern um Infos zu bekommen.
Darfst du denn sagen, wer dabei war?
Ja, die Presseverantwortliche der Kunsthalle war es und Markus Bertsch. Das ist der Caspar-David-Friedrich-Experte hier in Hamburg. Denn ich hatte mehrere Fragen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie beim Mugala laut seiner Erzählung alles begann? Die Kurzfassung, er hat Ende der 60er Jahre ein Bild von Caspar-David-Friedrich bei einer Haushaltsauflösung gefunden. Greifswald bei Sonnenaufgang heißt dieses Bild. Er hat dafür 50 oder vielleicht auch 100 Mark bekommen und dann ist es für sehr viel mehr Geld als echter Caspar-David-Friedrich weiterverkauft worden. Und nach diesem Fehlverkauf beschloss er, ein privates Kunststudium in seinem Trödlerladen zu beginnen. Er hat sich dann Bücher gekauft und zu malen angefangen, weil er nie wieder so übers Ohr gehauen werden wollte.
Und wir haben uns ja immer gefragt, gibt's dieses Bild denn? Und gilt das als ein echter Caspar David Friedrich?
Na, und genau das wollte ich in Hamburg erkunden. Ich fand es erstmal total nett, dass mich die Hamburger Kunsthalle eingeladen hat zu einem Gespräch. Es war stressig für den Kurator, der bereitete gerade nämlich eine große Surrealismus-Ausstellung vor. Und ich habe schon gesagt, das Mikrofon musste die meiste Zeit ausbleiben. Und das lag jetzt nicht an dem Vorbereitungsstress. Ich habe genau 2 O-Töne bekommen.
Ja, mein Name ist Markus Bertsch und ich bin ja an der Hamburger Kunsthalle für die Sammlung des 19. Jahrhunderts zuständig, die ich auch leite.
Und dann habe ich Markus Bertsch eben nach diesem angeblichen Friedrichbild Greifswald bei Sonnenaufgang gefragt.
Ich kann mit dem Titel erstmal nichts anfangen, wobei man natürlich auch sagen muss, es gab in der damaligen Zeit immer wieder Werke, die als Friedrich kursierten und die dann eben auch die Expertise nicht standhalten konnten. Also wir haben natürlich auch immer wieder in den zurückliegenden Jahrzehnten diverse Abschreibungen vorgenommen. Was Greifswald als Gemälde anbetrifft, denkt man vor allem an das Hamburger Bild und natürlich an die Nachtdarstellung, die sich in Oslo befindet. Und eine klassische Morgendarstellung steht mir jetzt nicht wirklich vor Augen, also zumindest keins von den Werken, die wir heute als vollgültige Friedrich-Originale betrachten würden.
Klingt vorsichtig, er schließt es nicht komplett aus, aber im Zuge des großen Friedrich-Jubiläums und den vielen Ausstellungen 2024, es wäre jetzt schon verrückt, wenn denen da ein Greifswald-Bild durchgegangen wäre.
Ja, total. Aber ich hatte ja noch eine andere Frage, weil Mugala hat immer wieder erzählt, dass er in der Hamburger Kunsthalle in einer Ausstellung eine Liebermann-Fälschung entdeckt habe. Die Besitzerin hätte 600.000 Mark für den echten Liebermann bezahlt. Der sei aber ein Mugala gewesen. Und dann musste das Bild aus der Ausstellung genommen werden.
Und? Kommentar von der Kunsthalle dazu?
Ja, dazu könne man nichts sagen, weil es die Regel gibt, Unterlagen über Ausstellungen dürfen erst nach 35 Jahren veröffentlicht werden und diese Frist sei eben noch nicht vorbei.
Okay, habe ich vorher noch nie gehört. Klingt jetzt natürlich nicht wirklich danach, als ob da alles ganz normal gelaufen sei. Aber gut, vielleicht gab es auch einfach Vereinbarungen mit der Besitzerin, dass die Kunsthalle eben für eine bestimmte Zeit nichts sagen darf zu dem Fall? Fragezeichen.
Ja, ist eine Spekulation, habe ich auch sofort dran gedacht. Aber wie das immer so ist, wenn irgendwo nichts gesagt wird, dann bietet das Schweigen ja Raum für Interpretationen.
Um zu wissen, in welchen Museen wir noch nachfragen können, ob da Mugala-Fälschungen lagern, müssen wir erst einmal an eine ganz bestimmte Liste rankommen. Die haben der Fälscher und seine Frau verfasst, als die Kripo 1987 sein Atelier in Schleswig-Holstein durchsucht und mehr als 2300 Fälschungen sichergestellt hat.
Als ich Richard Mugalla, den Sohn des Fälschers, in St. Michaelisdonn besuche und danach frage, schickt er mich zum Supermarkt. Ich soll da mal Mittagspause machen. Er würde in den Unterlagen suchen und sich melden. Und nach einer halben Stunde klingelt wirklich mein Telefon. Ich fahre also sehr flott zurück zu seinem Haus.
So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar Schriftstücke.
Ja.
Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was du davon mitkriegen kannst, aber wenn nicht, dann gehen wir ein paar Kopien machen.
Zuerst sehe ich Zeitungsausschnitte. Da ist dieser vermeintliche Kunstkrimi aus der Quick. Aber dann holt Richard Mugalla etwas aus einem blauen Hefter.
Du wolltest auch irgend so eine Liste haben, wo doch irgendwas drauf stand, ne? Mit der Auflistung. Ich bin der Meinung, dass das hier ist. Der Polizeipräsident Düsseldorf. Homrichhausen war wohl die, die das ermittelt hatte. Und da steht also auch alles drin, wo was hingegangen ist.
Acht Seiten sind es, mit Schreibmaschine getippt. Und ich überfliege die Namen.
Und Galerie Ludorf, sagt ihr was?
Bin ich vielleicht sogar da gewesen.
Okay.
Nur ich kann mich da nicht.
Die Aufzeichnungen beginnen mit den Fälschungen im Jahr 1975 und enden im Jahr 1986. Ich fotografiere die Blätter und Richard Mugalla schaut sich die Liste nochmal genau an.
Aber er hat ja wirklich ganz genau aufgeschrieben, ne?
Ja, der hat ja im Grunde genommen am Ende hat er mehr zur Aufklärung beigetragen als für den Schaden, den er gesorgt hat.
Okay, das klingt erstmal, als würde er seinen Vater mit aller Kraft verteidigen wollen. Aber man muss ja schon sagen, die Polizei war beeindruckt und die Staatsanwaltschaft auch. Denn sie hatten genaue Angaben, bei wem sie ermitteln müssen. Der hat die Verkäufer, die Hehler ja mit Namen und Wohnort mitgeliefert.
Und das hat auch beim Prozess eine Rolle gespielt. Mugalla wurde wegen Urheberrechtsverletzung und Beihilfe zum Betrug zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Dass er nicht ins Gefängnis musste, das nahm er gewissermaßen als Freispruch. Und er strickte seine Geschichte vom genialen König der Kunstfälscher. Richard Mugalla erzählt mir, in den 90er Jahren, also nach dem Prozess und während der großen Aufmerksamkeit, da gab es keine Geldsorgen im Haus. Mugalla-Bilder standen hoch im Kurs. Das waren Kopien von den Werken anderer, aber mit dem Stempel Fälscherwerkstatt Cartouche versehen. Und der Sohn machte mit.
Ich habe einfach nur die Druckgrafik hergestellt. Man muss das ja auch drucken. Das ist ein manueller Handabzug. Ja.
Und wie alt warst du da, als du da eingestiegen bist?
Mit 13, genau.
Und war es deine freie Entscheidung oder hat er gesagt, komm, Richard, mach mal?
Nö, ich habe da pro Druck immer eine Mark gekriegt. Und Ende der Woche oder so hatte ich dann über 700 Mark in der Tasche. Ja, weil ich immer in Hamburg ausgegeben.
Die Geschäfte des verurteilten Kunstfälschers laufen also ab 1993 gut. Er eröffnet eine Galerie in Büsum und gibt da sogar Fälscherkurse. Und ansonsten erzählt er die Geschichte des genialen Fälschers, der reingelegt wurde. Er hätte ja nie ein Bild als echt verkauft, das haben immer andere gemacht. Und wenn einer für 3000 Mark ein Blumenbild von Oskar Kokoschka kauft, dann wisse er ja wohl, dass das nicht echt sein kann.
Und manche Geschichten, die er erzählt, klingen auch nach: Ich habe die Galeristen, die ganzen Experten bloßstellen wollen, um zu zeigen, wie es am Kunstmarkt zugeht.
Ist natürlich eine schlechte Argumentation, wenn die von einem kommt, der verurteilt wurde und so als nachträgliche Rechtfertigung vorgebracht wird.
Und gern hat Edgar Mugalla auch so mit ordentlich Schadenfreude erzählt. Ja, wenn die neureichen Kunden ohne Kunstverständnis etwas bestellten, dann freute er sich auch manchmal, dass er sie richtig reinlegen konnte.
Es gibt ja auch so viele, die spekulieren mit allen jenen Kram, ne? Die zu schnell Geld kommen, die Termingeschäfte machen und über Nacht Millionen verdienen und sagen, jetzt muss ich einen Van Gogh an der Wand haben. Ne? Und der muss hier genau in der Mitte, ne? Und genau über den Kamin, ne? Der muss dann verheizt werden, ne? So ungefähr. Ne? Und so eine Leute bin ich der Meinung, die sollen ruhig so ein Ding an der Backe kriegen, ne? Denn damit sie mal wieder ein bisschen ruhiger werden.
Alles in allem, im Verklären seiner Motivation war Mugalla wirklich ein Meister. Denn eigentlich ging es nur um seine große Liebe zur Kunst.
Ich habe immer aus Liebe gefälscht. Also wenn ich ein Renoir, ein Bildchen Renoir gesehen habe, sage ich, den musst du machen, den musst du haben. Den musst du so lange rummalen, bis du das richtig hast. Und so war es immer gewesen. Also ich habe nie aus Profit hier, dass ich die Bestätigung dafür habe nachher, dass ich ein großer Meister bin, indem ich den anderen betrogen habe oder was.
Aber was sagen denn die, die er betrogen hat? Wir sind diese 8 Seiten von Mugallas Auflistung seiner Fälschungen durchgegangen. Wer lebt noch? Gibt es Hinweise auf Galerien, Museen?
Zuerst fällt uns der Name Pelz Leusten auf. 1976 soll der von Mugalla für 1.500 Mark eine Otto-Modersohn-Fälschung gekauft haben.
Hans Pelz Leusten war Künstler und ein wichtiger Galerist in Berlin. Gemeinsam mit Partnern gründete er später das Auktionshaus Villa Griesebach. Pelz Leusten ist schon 1993 gestorben.
Aber dessen Partner Bernd Schulz lebt noch. Ich frage ihn per Mail, ob er etwas über diesen Fälschungsankauf weiß. Er antwortet:
Das ist nun viele, viele Jahrzehnte her. Der Name Mugalla war damals Stadtgespräch. Aber Konkretes kann ich über Herrn M. nicht beitragen. Ich glaube auch nicht, dass wir dem Fälscher in der Galerie Pelz Leusten aufgesessen sind.
Der nächste Versuch: Schloss Gottorf in Schleswig. Dort ist das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte untergebracht. Auch da die Antwort: Mugalla sei kein Thema. Schilderungen des Fälschers, dass es Fälschungen von ihm im Bestand gebe, sei man vor längerer Zeit mal nachgegangen, mehr aber auch nicht. Und dann kommt noch der Hinweis:
Vor einiger Zeit haben wir einige einstmals von der Justiz an uns überwiesene Kunstfälschungen an die Gerichtshistorische Sammlung in Flensburg vermittelt. Diese Fälschungen waren aber alle von Malzgat. Und über Malzgat, das wusste sofort mein Kurator für Gemälde zu erzählen, sollen Sie und Ihr Partner bereits einen Podcast gemacht haben. Einen, wie Dr. Borges betonte, überaus hörenswerten Beitrag. Borges bezeichnet sich als treuer Hörer Ihrer Reihe.
Er hat mir dann extra nochmal eine Mail geschrieben.
Ja, das war super. Okay, vielen Dank für das Lob nach Schleswig. Wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, den Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malzgat haben wir in Staffel 2 erzählt. Findet ihr in der ARD Audiothek und wir packen euch das auch nochmal in die Shownotes dieser Folge.
Ich wähle dann eine Nummer in Berlin. Denn es gibt in den Unterlagen von Mugalla doch noch einen Hinweis auf ein Museum. Eine Max-Beckmann-Fälschung, Mugalla schreibt dazu, klingt ein bisschen gehässig, hängt heute noch im Bröhan-Museum Schlossstraße an einem würdigen Platz.
Meister? Hallo Frau Meister, Lenore Lötsch ist mein Name von MDR Kultur.
Ich erzähle Sabine Meister davon. Sie ist die Sammlungskuratorin und Provenienzforscherin des Bröhan-Museums.
Da steht Hans Baluschek, Porträts, Bildnisse, Mischtechnik auf Karton, 800 D-Mark an Karl-Heinz Bröhan. Und dann steht ein Max Beckmann, Öl auf Leinen, Bild des zweier Freundinnen für 2000 D-Mark an Bröhan. Können Sie mir was dazu sagen?
Ich freue mich sehr, weil wir über den Beckmann-Fall nicht viel wissen. Also wir sind derzeit im Haus tatsächlich dabei, die Sammlung nicht nur nach den Provenienzen zu überprüfen, sondern was damit einhergeht, auch nach den Fälschungen. Und ich habe inzwischen mehrere Werke abgeschrieben.
Abgeschrieben. Das heißt, dass es aus der Sammlung entfernt wurde und dass man auch online das nicht mehr findet, dass sie mal zum Sammlungsbestand gehört haben.
Genau. Als ich Sabine Meister dann noch von Baluschek-Fälschungen erzähle, ist sie erstaunt. In der Liste von Mugalla steht 6 Hans-Baluschek-Porträts, Mischtechnik auf Karton für 800 Mark an Karl-Heinz Bröhan.
Dass Baluscheks von ihm gefälscht worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die auch ans Bröhan-Museum verkauft wurden, an Karl-Heinz Bröhan, da wissen wir nichts von.
Sabine Meister verspricht mir, sich zu melden. Sie will erstmal bei der Witwe des Sammlers Bröhan nachfragen, ob die was wisse. Und sie will im Museumsdepot schauen. Nach ein paar Wochen schreibt sie mir, dass ich nach Berlin kommen könne, aber erstmal nur für ein Vorgespräch.
Aber das läuft offensichtlich ja ganz gut, denn ich habe natürlich mitbekommen, ein paar Wochen später fährst du nach Berlin und zwar mit Mikrofon.
Ich dachte eigentlich, dass ich mich in Berliner Museen ganz gut auskenne, Aber Bröhan-Museum sagte mir vorher überhaupt nichts.
Und jetzt, nachdem du da warst, ist eine Empfehlung?
Okay, ob für dich, weiß ich jetzt nicht. Stehst du so auf Jugendstil und Art Deco?
Ah ja, doch, schon. Mag ich sehr gerne. Wenn sich auch so jemand so eingerichtet hat mit Stücken, finde ich total ästhetisch. Mir selber sind die Stücke dann meistens doch ein bisschen zu teuer.
Ach, Tom, du musst ja nicht gleich alles kaufen. Das Museum liegt auf jeden Fall in Charlottenburg, ganz in der Nähe vom Schloss. Und das Gebäude war ursprünglich für das Garderegiment errichtet worden. Also sieht jetzt aber nicht nach Kaserne aus. Es ist vierstöckig und als ich davor stehe, muss ich sehr schmunzeln.
Okay, warum?
Da hängen zwei Schilder am Eingang. Oben steht Bröhan-Museum, auch in so einer tollen Jugendstilschrift, also ganz schlanke, steile, schwarze Buchstaben. Und darunter Rathgen-Forschungslabor.
Ah, okay. Also die haben die Fälschungsexperten direkt im Haus. Passt ja.
Dachte ich auch, genau. Das Rathgen-Forschungslabor gilt als das älteste Museumslabor der Welt, 1888 in Berlin gegründet. Und sie machen wahnsinnig viel. Also erforschen zum Beispiel, wie man historische Mauern vor Graffiti schützt oder sie entwickeln Verfahren, um im Inneren von Skulpturen frühzeitig Schäden zu erkennen. Also es geht viel darum, das kulturelle Erbe zu restaurieren und zu konservieren.
Aber ihr als KunstverbrecherInnen wisst es natürlich. Das Rathgen-Forschungslabor ist in der Öffentlichkeit vor allem für Echtheitsprüfungen an Kunstwerken bekannt.
Also Stichwort Beltracchi. Die Analysen in deren Laboren haben ihn als Fälscher überführt.
Und bist du direkt reinmarschiert, Lenore?
Nee, habe ich mich natürlich nicht getraut, so ohne Anmeldung. Aber es ist wirklich ein bisschen seltsam, dieser Museumsrundgang im Bröhan-Museum. Also die Objekte sind auf mehreren Etagen verteilt und im zweiten Stock spaziert man dann wirklich an der Labortür vorbei. Bevor du fragst, die war zu. Ich konnte nicht reingucken, woran sie gerade arbeiten.
Wäre ja auch zu schön gewesen.
Aber erstmal habe ich am Eingang gewartet. Ihr hört hier, war ein bisschen was los. Da saß eine Schulklasse auf der Treppe und bekam eine Führung.
Hallo, Sabine Meister. Ich freue mich sehr.
Sabine Meister, die Sammlungskuratorin, hat mir schon bei unserem ersten Treffen erzählt, sie ist seit 2021 im Haus. Und sie kümmert sich da eben um die Sammlung. Die besteht aus so circa 22.000 Objekten. Das sind Vasen, Kerzenständer, Besteck, tolle Jugendstilobjekte und auch wahnsinnig viele Möbel. Ich habe mich zum Beispiel total in ein Stehpult verliebt mit ganz viel Intarsien. Also wenn bei Möbeln so Muster ins Holz eingelassen sind, ist total schick. Sabine Meister beschäftigt sich im Moment sehr viel mit Provenienzforschung. Woher kommen die Stücke? Wie sind sie ins Museum gekommen? Fälschungen sind eigentlich nicht ihr Spezialgebiet und die Faszination für Fälscher, die kann sie überhaupt nicht nachvollziehen.
Na, da haben sich ja zwei gefunden, würde ich mal sagen.
Wobei sie schon noch ein bisschen strenger ist als ich. Also okay. In den Kinofilmen über Beltracchi ist sie zum Beispiel aus Protest nicht reingegangen. Oder hier das Buch von Mugalla, König der Kunstfälscher. Da würde sie nie im Leben Geld für ausgeben. Das hat sie sich also in der Bibliothek des Rathgen-Forschungslabors ausgeliehen.
Ich habe die Biografie von Mugalla jetzt zwangsläufig gelesen.
Entschuldigung dafür.
Ja, nee, ist kein Problem. Das hätte ich ohnehin irgendwann gemacht, aber das habe ich jetzt vorgezogen und zwar von Seite 1 bis zum Ende.
Respekt.
Und ich habe schon einen ziemlich dicken Hals bekommen beim Lesen.
Ich möchte das jetzt nicht zitieren, wenn Sie einverstanden sind. Also ich war ein bisschen angewidert. Er unterstellt allen Gier und selber ist er der Gierigste. Das ist ganz interessant. Und dann auch noch erfolglos und schämt sich nicht, das zu schreiben. Übrigens hat er offensichtlich aber auch mal einen Porsche gehabt.
Wow, na, das ist ja mal eine klare Ansage gleich am Anfang. Aber Lenore, dann zitier du doch vielleicht mal. Was schreibt denn Mugalla über diesen Deal mit dem Sammler Bröhan?
Mugalla nennt den Sammler Kurt Kröll, also benutzt ein Pseudonym und er schreibt: Es gab im Grunde nur einen Mann, der meine Bilder selig sprechen konnte. Kurt Kröll. Kunstkenner, Kunstliebhaber und damals einer der wenigen Sammler Baluscheks.
Also so viel zu, er hat ja nur gemalt. Verkauft haben die Fälschung immer andere. Hier ist denn ja doch direkt zum Sammler gegangen.
Mhm.
Aber wir müssen mal nochmal zwei Sachen klären. Wer war dieser Maler, Baluschek? Scheint ja keine große Nummer gewesen zu sein, als Mugalla Bilder von ihm gefälscht hat, Mitte der 70er.
Ja, Hans Baluschek gilt immer so ein bisschen als SPD-Maler. Er war auch Mitglied der Partei, hat in den 1920er und 30er Jahren viele total realistische Darstellungen des Berliner Lebens gemacht. Also es ging da um Armut, Hunger, Verwahrlosung. Rinnsteinkünstler ist er auch mal genannt worden.
Okay, und die zweite Sache, die wir klären müssen, wie wurde dieser Bröhan denn zum Sammler?
Karl-Heinz Bröhan, irgendwann wollte er allerdings weltmännisch nur noch Karl H. Bröhan genannt werden, kommt aus Hamburg, hatte da ein Dentallabor. Einige Zeit nach dem Mauerbau, also genau 1965, ist er nach Berlin, also Berlin-West natürlich, gezogen und hat da Immobilien aufgekauft. Aber das große Geld fürs Kunstsammeln, das kam von Zahnbohrern.
Er hat eine wissenschaftliche Erfindung, die eigentlich durch die US-Raumfahrt kam, nämlich ganz kleines Kugellager zu bauen, sodass man Zahnbohrer, dass die nicht mehr so schmerzhaft sind. Dieses Patent, da hat er die alleinigen deutschen Vertretungsrechte gekauft und war dann einige Jahre in Deutschland unterwegs, auch in Berlin, an der Berliner Universität, und hat geschildert und gezeigt, wie das geht, in Kliniken und so weiter, 2 Jahre. Er sagt Tag und Nacht. Und hat auf diesen Reisen in Mannheim auch seine erste Vase gekauft von KPM, Königliche Porzellanmanufaktur, die war in Berlin ansässig, und hat dann dieses Patent irgendwann gut verkauft.
Okay, dann ist Bröhan also in Berlin und Murugalla kommt 1975 zu ihm und präsentiert ihm 6 Baluscheks und der kauft sie. Davon wusste ja Sabine Meister, hatte sie am Telefon zu dir gesagt, nichts.
Ja, aber sie hat wegen unserer Anfrage und Recherche das Museum auf den Kopf gestellt, mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen und mit der Witwe von Bröhan. Und dann doch einen Hinweis gefunden. Und irgendwann auch die gefälschten Bilder. Allerdings nicht 6, wie von Murugalla behauptet, sondern nur 3.
Die sind hier in dieser großen Mappe. Einen älteren Herrn in dunklem Anzug, Brustbild mit Bart. Das Papier ist ein bisschen zerbröselt am Rand. Es scheint ein Aquarell zu sein, beziehungsweise eine Mischung aus Aquarell und Buntstiften. Hier würde ich sagen, im Augengebiet. Ja, es ist sehr naturnah. Das ist technisch schon ganz nett gemacht. Ist eigentlich ein schönes Herrenbildnis. Wenn es jetzt aus der eigenen Verwandtschaft wäre und ein echtes Werk, könnte man, wenn man das gut rahmt, sich das schon auch aufhängen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt haben wollen, aber ich kann die Verwechslung schon verstehen. Wir haben ein anderes Werk, das ist ein Ölgemälde. Das geht auch so. Der hat manchmal so ganz... Also nicht nur manchmal, sondern das gehört auch zu seinem Werk dazu, diese realistischen Einschläge. Aber meistens noch in einem anderen Kontext. Und hier ist das halt ein reines Porträt. Aber es ist eben leider kein Baluschek, ne?
Crazy. Das heißt, wir haben durch unsere Recherchen quasi nochmal 3 neue Fälschungen enttarnt? Mega!
Naja, nee. Also die Bilder hingen jetzt nicht prominent irgendwo an der Wand, sondern waren im Depot abgelegt. Und auch wenn Sabine Meister von den Baluschek-Fälschungen bei unserem ersten Telefonat nichts wusste, einer ihrer Vorgänge muss die Bilder schon mal als nicht echt abgelegt haben.
Ich finde den Schnitt trotzdem super. Und erzähl mal, wie sahen die Bilder denn aus?
So, Tom, und das wirst du nicht erwarten, aber das war richtig, richtig gut, dass ich das sage. Also die waren echt gestochen scharf gemalt, so fast hyperrealistisch, wieder so durch den langen grauen Bart der weiße Kragenblitz. Ich fand's echt richtig toll.
Halleluja, also so schwärmst du ja sonst höchstens mal von Gerhard Richter oder so.
Naja, die sollten wir jetzt, glaube ich, nicht in einem Atemzug nennen. Und bei diesem zweiten und dritten Bild da aus der Mappe, da denke ich dann auch, ja, ganz okay. Das sind so brave Mädchenporträts, aber da hat Murugalla schon auch einen besonderen Typ eingefangen. Also ich würde ihn jetzt vielleicht nicht der Mann mit den Händen von Picasso nennen, aber technisch hatte der wirklich was drauf. Also manchmal.
Und wo sind jetzt die anderen 3 Murugalla/Baluscheks?
Ja, da streiten wir uns fast, Sabine Meister und ich. Sie sagt, die einzige Quelle, dass es 6 waren, kommt vom Fälscher. Ich sage, naja, aber bei den anderen Angaben, die Murugalla in diesem Zusammenhang gemacht hat, die stimmen ja irgendwie schon. Vielleicht hat der Sammler irgendwann auch mal was weiterverkauft, aber Sabine Meister ist da sehr straight.
Wir gehen jetzt eben im Moment von 3 aus. In der Familie gibt es keine drei weiteren Werke. Hier im Haus sind keine drei weiteren Werke. Und wir hätten niemals in dem Moment, wo klar wird, es sind Fälschungen, drei einbehalten und drei ans LKA geschickt. Nie. Weil das Interesse wäre ja dann gewesen, je mehr er gefälscht hat, desto höher wäre die Strafe, hofft man als normaler Bürger. Und man hätte natürlich alles, was man identifiziert, geschickt.
Das LKA, also die Polizei in Düsseldorf, hat ja von Edgar Murgalla diese Liste bekommen, nachdem er aufgeflogen ist. Und nach dieser Liste haben sie auch ihre Ermittlungen geführt. Da musste das Museum also die Bilder einschicken.
Und jetzt kommt die Tragik in dieser Geschichte. Im Prinzip war der Sammler Bröhan der einzige Geschädigte, über den während der Ermittlungen und des Prozesses berichtet wurde. Der war so ein Self-Made-Mann, also hat auch wissenschaftlich viel geforscht, total viel Geld und Mühe in seine Sammlung gesteckt. Und dann weiß ganz Deutschland, er ist auf einen Fälscher reingefallen.
Herr Bröhan hat dann eben darum gebeten, dass die Werke wieder zurückgeschickt werden, wenn der Fall abgeschlossen ist. Und das ist auch passiert. Ich kann Ihnen sagen, aus der Erzählung der mit einer Mitarbeiterin, die noch am Haus ist und die Herrn Brühan kannte und auch schon zum Zeitpunkt dieses Betrugs am Haus war, die sagte, Herr Brühan war so enttäuscht und auch empört, dass er sich entschieden hat, keine Gemälde mehr zu kaufen. Das ist die Konsequenz eines Betrügers, des selbstüberschätzenden Fälschers. Also das hat ihn sehr verstört und sicher auch verärgert. Wenn man seine biografischen Notizen in den verschiedenen Sammlungskatalogen liest, die er gemacht hat, die stehen da hinten im Regal, ganz ausführliche Forschung zum Thema Metall und Glas und Berliner Sezession mit ganz vielen Literaturangaben, alles, was man damals finden konnte, dann sieht man, wie bemüht er war, wirklich wissenschaftliche Forschung auch zu betreiben. Und dass ihm das passiert ist, das, glaube ich, hat ihn sehr getroffen.
Ah, das ist so bitter. Und jede und jeder, der sammelt, wird nachvollziehen können, dass sich sowas dann nach einer ja fast schon Erniedrigung anfühlt. Ich würde gern aber nochmal einen Schritt zurückgehen. War das Problem vielleicht, dass Bröhan sich keine Hilfe geholt hat? Also, dass er einfach selbst entschieden hat, das ist echt?
Ja, da können wir mal auf die zweite, fast noch prominentere Fälschung schauen, die Murgalla an Bröhan verkauft hat. Ein Gemälde angeblich von Max Beckmann, zwei Freundinnen. Da hat Bröhan wohl rumgefragt bei Kunsthistorikern und einige hielten das Werk auch wirklich für echt. Sabine Meister hat diese Fälschung im Depot entdeckt und als wir uns in der Bibliothek des Museums unterhalten, da steht das Bild auf einer Staffelei im Raum.
Hast du auch ein Foto von mitgebracht? Packen wir euch in die Shownotes dieser Folge.
Also ich habe das erste Mal gesehen jetzt durch Ihre Anfrage, weil es, ich glaube, seit 1984 spätestens nachweislich nicht mehr gehängt wurde und ausgestellt wurde.
Ah, okay. Und wann ist das Museum eröffnet worden?
1983.
Okay.
Es ist nicht mehr gerahmt, wie Sie sehen. Das hat auch einen Grund, nämlich das LKA Düsseldorf, das die Werke dann beschlagnahmte, als es eine Anklage gegen Murgalla gab. Die haben darum gebeten, das kann ich Ihnen auch gleich als Dokument zeigen, da gibt es eine Aktennotiz, ohne Rahmen und ohne Glas. Und ich vermute, das Bild ist daraufhin ausgerahmt worden, dann transportiert worden, hinterher nicht mehr zurückgerahmt worden. Und Sie sehen auch hier, was bei uns sonst natürlich überhaupt nicht der Fall wäre. Der Keilrahmen ist hier, also der ist nicht gebrochen, sondern das ist vom Konzept her so gemacht, aber es ist auch nicht nachgeklebt und stabilisiert worden, weil wir das nur noch lagern als Zeugnis der Fälschung.
Und sie dreht dann das Bild um. Das ist ja immer sehr spannend, die Rückseite zu sehen. Hat sich der Fälscher die Mühe gemacht, irgendwelche Aufkleber noch zu entwerfen?
Also Sie sehen, dass wir nichts sehen, außer ein historisch aussehenden Aufkleber, vermutlich mit der Zahl 229 oder 228. Es kann sein, dass er einen alten Keilrahmen genommen hat. Das weiß ich nicht genau, aber es ist ansonsten nichts. Und das ist der Unterschied zu Beltracchi, der hat nämlich wiederum übertrieben.
Das heißt, Murgalla hat da keine Geschichte entworfen, bei welchen Kunsthändlern das Bild angeblich gekauft oder verkauft wurde. Sonst hätte er ja solche Aufkleber auf der Rückseite angebracht.
Ja, musste er nicht, weil, laut seiner Legende, das Bild gar nicht in den Händen eines Galeristen war. Ist direkt vom Maler Max Beckmann zur Familie Murgalla gekommen. Und da hat er einfach mal seine Mutter mit ins Spiel gebracht. Die sei nämlich eine der abgebildeten Freundinnen. Der Sammler Brühan hat dann nach dem Kauf 1975 wohl doch ein paar Zweifel bekommen. Und deshalb hat er um eine schriftliche Bestätigung bei Mrugallas Mutter gebeten. Und die hat Sabine Meister in den Unterlagen gefunden.
Ich gehe mal davon aus, dass das Schreiben, was uns hier vorliegt, vermutlich er geschrieben hat, dass er das nicht seiner alten Mutter da zugemutet hat. Oben steht ihre Adresse. Und dann ist zu lesen, sehr geehrter Herr Professor Brühan, ich bestätige, dass nach meiner Kenntnis das Ölgemälde von Max Beckmann, Zitat, zwei Freundinnen, circa 70 mal 60 Zentimeter, von diesem Künstler, also gemeint Beckmann, eigenhändig gemalt wurde. Im Jahr 1935 entstand und Irmgard Henke, Tochter des gleichnamigen Kammersängers, der mit Max Beckmann befreundet war und mich darstellt. Von meinem Sohn wurde Herrn Professor Brühan dieses Bild verkauft. Berlin, den 10. Oktober 1976 und dann ihre Unterschrift.
Wow, der hat sogar noch seine Mutter mit reingezogen in diesen Betrug. Wir haben jetzt also mittlerweile drei Generationen Mrugalla, die bei diesen Fälschungen mit dabei sind.
Brühan kommt das irgendwann trotzdem alles nicht ganz sauber vor. Er fragt dann nämlich nochmal in der Max-Beckmann-Gesellschaft nach. Und die sagt, die Signatur sei untypisch, das sei kein Original. Sabine Meister hat es ja gesagt. 1984 hängt das Bild das letzte Mal auf dem Flur im Brühan-Museum. Und da muss es Mrugalla gesehen haben, denn er schreibt in seiner Liste mit den Fälschungen, hängt noch im Brühan-Museum Schlossstraße an einem würdigen Platz.
Okay, Lenore, wir haben also einen Sammler, Brühan, der nach diesem Betrug aufgehört hat, Gemälde zu sammeln. Und wir haben den Sohn des Fälschers, Richard, der sagt, das, was mein Vater, Edgar, gemacht hat, war doch alles nur ein Spaß.
Und wir haben eine Kunsthistorikerin, Sabine Meister, die bei all den lustigen Geschichten, die Mrugalla zeitlebens erzählt hat, einen ziemlich dicken Hals bekommt.
Also das ist echt wirklich ein schlichtweg Betrug. Es ist kein Kavaliersdelikt, es ist nichts, worüber man sich amüsieren könnte. Es betrügt den Künstler, es betrügt das Publikum. Wir Menschen, die wir uns für Museen interessieren, für Ausstellungen, ganz egal aus welchem Bereich, wir werden betrogen, wenn wir Fälschungen sehen.
Naja, und dann haben wir Museen, die immer noch eher zögerlich oder auch gar nicht über die Fälschungen sprechen, auf die sie reingefallen sind.
Yep, denn ich habe echt noch ein paar andere Museen angefragt, da kam gar keine Reaktion. Und deshalb nochmal ein extra Dank an das Brühan-Museum in Berlin und Sabine Meister für die Offenheit und die Transparenz, mit der sie die Fälschungsgeschichte aufarbeiten. Und dass sie für diese Recherche tief in die Depots eingestiegen sind. Sabine Meister hat mir übrigens noch eine andere Fälschergeschichte erzählt. Da hat wahrscheinlich die Tochter des Malers Fälschungen produziert. René Allonge vom LKA Berlin würde auch schon an dem Fall dran sein.
Okay. Also ein Fall für Kunstverbrechen Staffel 5?
Ja, ich hoff's. Wobei, wohl eher Staffel 6, denn für die 5 haben wir ja schon was.
Ja, da kommen wir gleich zu. Aber Lenore, erstmal müssen wir die Staffel 4 hier ordentlich beenden. Wir haben euch ja zu Beginn dieses Falls schon erzählt, dass bei uns im Studio ein angeblich fälschungssicherer Original-Mrugalla steht. Inklusive Signatur und nach einem Motiv von Heinrich Zille.
Der hing bei Kunstverbrechenhörerin Eva in Bremen, im Flur. Eigentlich echt kein schlechter Platz, um gleich eine gute Fälscher-Story zu erzählen, wenn Besuch kommt.
Weil wir die Geschichte vom Fälscher mit den Händen von Picasso hier nun zu Ende erzählt haben, trennen wir uns jetzt auch von dem Bild. Und jetzt kommt Überraschung Nummer 1. Wir verlosen es an euch. Schreibt uns sehr gerne an kunstverbrechen@ndr.de, welchen schönen Platz ihr für den Mrugalla habt und welche Kunstverbrechen-Story ihr am liebsten mögt. Vielleicht habt ihr aber ja auch noch einen Hinweis, wo wir vielleicht noch suchen können nach der gestohlenen Bronzestatue von Hörerin Stefanie aus dem Fall Nummer 2. Das könnt ihr uns auch sehr gerne schicken.
Oder vielleicht habt ihr ja auch einen Hinweis auf eine große Kunstschmuggel-Story oder einen Museumseinbruch, den wir unbedingt recherchieren sollen. Auch da freuen wir uns auf eure Mails. Und dann schreibt einfach im PS, wenn ihr mit in die Mrugalla-Verlosung kommen wollt. Mal sehen, wer von uns beiden Torben die Glücksfee sein darf.
Oh bitte, ich wollte sowas schon immer mal machen. Auf jeden Fall, ja, schickt uns eure Nachrichten. Wenn ihr gewonnen habt, melden wir uns bei euch vermutlich gegen Ende November dieses Jahr.
Viel Glück euch.
So, und das war's jetzt mit Kunstverbrechen Staffel 4.
Aber Überraschung Nummer 2, für 2025 war's das noch nicht mit unserem Podcast. Denn wir haben da noch eine extra Staffel. Die kommt Anfang Dezember. Und wollen wir schon verraten, worum es geht?
Ja, schließt ja eigentlich nahtlos an diesen Fall an. Denn wenn einer auf der Anklagebank sitzt und laut tönt, die Kunstwelt ist verrottet, ist es natürlich ein Fälscher. Einer, der richtig tief drin gesteckt hat. Der sehr reich geworden ist mit seinen Fälschungen.
Der Fälscher, der mittlerweile in Thailand lebt, ist noch aktiv. Und als klar war, er kommt für einen kurzen Aufenthalt nach Deutschland, da haben wir natürlich zugeschlagen.
Es ist der größte Fälschungsskandal mit Statuen. Den erzählen wir euch Ende des Jahres.
Es lohnt sich also, Kunstverbrechen zu abonnieren in eurer Podcast-App und aktiviert dann in den Einstellungen die Funktion, dass ihr über neue Folgen benachrichtigt werdet.
In der ARD-Audiothek zum Beispiel, da drückt ihr beim Podcast auf Abonnieren und dann bei Abo verwalten auf Push-Benachrichtigung aktivieren. Dann verpasst ihr sicher keine neue Folge.
Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Kunstverbrechen weiterempfehlt und wenn ihr Bewertungen dalasst, wo ihr könnt, dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast.
Dafür schon jetzt vielen, vielen Dank und macht's gut. Schön, dass ihr so treu zuhört und uns unterstützt. Wir hören uns dann im Dezember. Ciao.
Tschüss. Kunstverbrechen, der Fälscher mit den Händen von Picasso, ist ein True Crime Doku Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Alexandra Friedrich und Juliane Bergmann.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Ekaterina Schurygina.
Für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff verantwortlich.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und Mitfiebern.
Zum Abschluss dieser Staffel haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Denn zum Glück sind wir nicht das einzige Podcast-Kunstermittler-Team. Die KollegInnen von Tatort Kunst, drüben beim Deutschlandfunk, sind auch spannenden Kunstkriminalfällen auf der Spur. Es geht um Raubkunst, Fälschungen und Diebstähle, alles investigativ recherchierte Fälle. Als ich dieses Jahr in China war, habe ich mir zum Beispiel extra nochmal die Tatort Kunstfolgen zu dem gestohlenen chinesischen Porzellan angehört. Super spannend. In ein paar Wochen startet bei Tatort Kunst die neue Staffel. Wir verlinken euch den Podcast jetzt schon mal in den Shownotes. Abonniert ihn sehr gerne, dann verpasst ihr auch da nicht, wenn es mit der neuen Staffel losgeht.